Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Whistleblower. Wenn Sie das in eine Suchmaschine tippen, dann schaut Ihnen ziemlich sicher Edward Snowden entgegen. Oder es wird dann gehen in Artikeln um die großen Leaks in Sachen Steueroasen, Panama Papers und Co. Aber es gibt natürlich auch Beispiele sozusagen von um die Ecke. Menschen, die auf Missstände aufmerksam machen wollten, die gesagt haben, das reicht mir. Brigitte Heinisch ist ein solches Beispiel. Berliner Altenpflegerin war sie. Hat sich mit ihrem Arbeitgeber, einem Klinikkonzern, angelegt, weil sie gesagt hat, diese Missstände, die sie in einem Pflegeheim beobachtet hat, die gehen so nicht mehr. Sie hat das kritisiert, sie hat es dann auch angezeigt und ihr wurde daraufhin gekündigt. Sie musste einen jahrelangen Gerichtsstreit austragen. Geht das irgendwie besser? Könnte man sie, hätte man sie besser schützen können? Vielleicht gibt die Antwort darauf zukünftig ja das Hinweisgeber-Schutzgesetz, also quasi ein Whistleblower-Gesetz, von der Regierung heute besprochen. Johannes Kuhn.
Benjamin Strasser, FDP-Staatssekretär im Bundesjustizministerium, betont, wer Missstände oder sogar Straftaten in seinem Unternehmen oder seiner Behörde meldet, erfülle eine wichtige Rolle in unserer Demokratie. Dem trage der Gesetzgeber nun Rechnung.
Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sollen effektiv geschützt werden vor ungerechtfertigten Nachteilen infolge ihrer Hinweise, wie zum Beispiel einer Kündigung, einer Abmahnung, Mobbing oder einer verweigerten Beförderung.
Wenn Arbeitgeber solche Repressalien anwenden, drohen künftig Schadenersatzzahlungen und Geldbußen. Umgekehrt gilt, wenn ein Arbeitnehmer vorsätzlich falsche Vorwürfe erhebt, kann er seinerseits schadenersatzpflichtig sein. Über das Gesetz hatte es lange Diskussionen gegeben. Eigentlich wäre die Umsetzung der zugehörigen EU-Richtlinie schon Ende 2021 fällig gewesen. Doch die Große Koalition konnte sich nicht einigen. Die Ampelideen zur Umsetzung stoßen nun in der Union auf Kritik. Martin Plum, Berichterstatter der Unionsfraktion im Bundestag für das Thema, spricht von viel zu vielen offenen Fragen.
Es ist unklar, was muss eine hinweisgebende Person überhaupt geprüft haben, bevor sie Informationen weitergibt. Es ist unklar, ist sie auch geschützt, wenn sie sich direkt an Staatsanwaltschaft, an Polizei oder an Betriebs- oder Personalrat wendet. Und es ist auch unklar, wann wir überhaupt einen Verstoß gegen Vorschriften haben, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen.
Auf Unternehmen und Verwaltung kommt mit dem Gesetz ein erheblicher Mehraufwand zu. Ab 50 Mitarbeitern müssen sie eine interne Meldestelle einrichten, bei der Whistleblower sich vertraulich melden können. Die Bundesregierung kalkuliert mit 35.000 Meldestellen in der Privatwirtschaft und 25.000 Meldestellen in der Verwaltung. Große Firmen erfüllten diese Compliance-Regeln häufig bereits, sagt CDU-Politiker Plum.
Ich glaube, das ist ein erheblicher Aufwand bei der Privatwirtschaft, vor allem für viele kleine Unternehmen. Es wird es unter Umständen auch erforderlich machen, dass Externe damit beauftragt werden müssen. Und letztendlich muss man sagen, haben doch Privatwirtschaft und Verwaltung in der Lage, in der wir uns gerade befinden, andere Sorgen und Probleme als die Einrichtung solcher komplexer Meldestellen.
Neben den internen Meldestellen können sich Hinweisgeber künftig auch beim Bundesamt für Justiz melden, also direkt beim Staat.
Ja, wie gut oder nicht schützt dieses Gesetz, schützen diese Ideen Whistleblower? Nicht nur die Edward Snowdens, sondern eben auch Menschen wie die frühere Berliner Altenpflegerin, die auf katastrophale Pflegezustände aufmerksam gemacht hat, damit auch uns allen etwas vor Augen geführt hat, aber damit dann selber sehr viel Ärger hatte. Darüber habe ich vorhin mit Annegret Falter gesprochen, Vorsitzende des Vereins Whistleblower Netzwerk, und sie erstmal gefragt, was denn dieses Gesetz verbessert, was es besser macht als bislang.
Na, es wird vieles besser machen, insbesondere, dass Whistleblower künftig vor Repressalien doch weitgehend geschützt sind. Das waren sie ja bisher überhaupt nicht. Der gegenwärtige Zustand ist in einer Weise unbefriedigend, dass dieses Gesetz nur besser werden kann. Wichtig ist, dass interne und externe Meldungen für den Whistleblower inzwischen auf einer Stufe stehen. Bisher musste ein Whistleblower sich zwingend zuerst intern melden und dann durfte er unter bestimmten Umständen sich an eine externe Behörde wenden. Mhm. Das darf er inzwischen selber entscheiden, denn die interne Meldung war natürlich ein großes Hindernis für ihn. Wer geht schon ganz zum Chef und sagt, in deinem Laden stimmt was nicht?
Das war im Prinzip ja auch ein Problem bei dem Beispiel einer Berliner Altenpflegerin, die eben gegen ihren Arbeitgeber vorgegangen ist und dann die entsprechenden Probleme dort bekommen hat. Auf die Ebene wollen wir schauen, aber vorher vielleicht nochmal auf die ganz große. Ich habe angesprochen, Edward Snowden, das ist natürlich so jemand, der einem direkt in den Kopf kommt, wenn es um Whistleblowing geht oder sowas wie diese Panama Papers, die großen Sachen rund um Geheimdienste, rund um auch staatliche Geschichten. Da haben Sie Kritik daran, dass in dem Entwurf, den es jetzt gibt, eben bei solchen Dingen der Schutz fehlt nach wie vor.
Der fehlt völlig, obwohl es jetzt im vorliegenden Regierungsentwurf eine minimale Verbesserung gegeben hat. Meldungen sind nur dann geschützt, wenn sie sich auf die unterste Geheimhaltungsstufe beziehen, Straftaten betreffen und absolut behördenintern bleiben. Dann sind solche Meldungen geschützt. Mhm. Sie dürfen weiterhin nicht aus dem Bereich der Nachrichtendienste stammen. Es macht den Eindruck, dass das Geheimhaltungsbedürfnis der Bundesregierung und ihrer Behörden deutlich größer ist als der Wunsch, dass Missstände in den eigenen Reihen aufgedeckt und beseitigt werden.
Das ist die Kritik an dieser Ebene. Wenn wir auf die, wenn man so will, etwas alltäglichere Ebene gehen, Sie haben es gesagt, es gibt interne und externe Stellen auf Unternehmensebenen, wo man sich jetzt eben hinwenden kann, wenn man sagt, dieses oder jenes prangere ich an. Aber auch da kritisieren Sie, dass es ein Problem gibt, nämlich dass die Schwelle zu hoch ist. Also was ist da das Problem Ihrer Ansicht nach? Es muss eine gewisse justiziable Schwelle erreicht haben, bevor ich geschützt bin?
Ja, und damit fehlt es total an Rechtssicherheit für den juristischen Laien. Der kann nicht wissen, was er oder sie melden darf und was nicht. Es dürfen nämlich nur Rechtsverstöße gemeldet werden, also Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten. Meldungen von ethisch fragwürdigen Handlungen, darunter fällt zum Beispiel Unterversorgung in der Pflege oder erheblichen Missständen unterhalb der Schwelle eindeutiger Rechtsverstöße, die sind nicht geschützt. Mhm. Das kann ein Laie das eine vom anderen unterscheiden. Nehmen Sie die Maskendeals. Da haben die Gerichte jetzt Jahre gebraucht, um zu entscheiden, ob das ein Rechtsverstoß war oder nicht, oder vom Cum-Ex zu schweigen.
Weil bei Steuerbetrügereien eben ja auch mal die Frage ist, ist es schon Betrug oder ist es eben noch eine Vermeidung unter Ausnutzung legaler Schlupflöcher?
Genau.
Und wenn wir dann die Fälle nehmen, die eben, wo Sie sagen, da verbessert sich schon grundsätzlich was, weil ich kann zu einer externen Stelle gehen und es hat diese justiziable Schwelle überschritten und kann mich dann da beschweren. Da allerdings sehen Sie das Problem, dass der Weg weiter in die Öffentlichkeit schwerfällt, weil der Gang in die Presse nicht geschützt ist.
Nein, die ist weiterhin nur im Ausnahmefall geschützt. Diese Vorschrift genügt weder dem Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit für Whistleblower, noch auf der anderen Seite, das darf man ja nicht vergessen, dem Informations- und Partizipationsanspruch einer demokratischen Gesellschaft. Ein Whistleblower muss sich ohne Angst vor Repressalien an die Medien wenden dürfen, um auf erhebliche Missstände aufmerksam zu machen oder wenigstens Anstoß zu investigativen Recherchen zu geben. Wie soll denn die Presse, die sogenannte vierte Gewalt, für die sie ja auch stehen, sonst ihre Kontrollfunktion ausüben?
Wir haben jetzt angefangen mit der Feststellung, dass sich schon grundsätzlich was verbessert, aber dann haben Sie doch einige Kritik daran. Wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, ist es ein sehr kleiner Fortschritt?
Nein, es ist ein großer Fortschritt, aber auch große Fortschritte, wenn man bei Null anfängt, wie bei uns, auch große Fortschritte können insgesamt ungenügend sein. Ich habe da die wesentlichen Punkte genannt und lassen Sie mich noch einen nennen, das anonyme Meldungen. Die müssen, und das ist das, was wirklich, was man von Umfragen weiß, ganz wichtig ist, Whistleblower zu ermutigen, tatsächlich eine Meldung zu machen. Anonyme Meldungen müssen nur behandelt werden, wenn die Kapazitäten der Meldestelle es hergeben. Das heißt, eine nicht anonyme Meldung geht demnach einer brandwichtigen Meldung vor. Die Reihenfolge ist mir absolut schleierhaft.
Sagt Annegret Falter, Vorsitzende des Vereins Whistleblower Netzwerk, zum Entwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes, ja, eines sogenannten Whistleblower-Schutzgesetzes. Frau Falter, ich danke Ihnen sehr für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.